komme ich endlich mal wieder dazu, Lobpreis zu gestalten. Und das finde ich schön. Also, mir hat das gar nichts ausgemacht, sondern ich mag ja Musik und ich mache gerne Lobpreis. Auch wenn das damals gar nicht so glorreich angefangen hat. Mein erster Lobpreis war 1980 bei Jugend mit einer Mission in Frankfurt und der ging voll in die Hose. Und ich wollte es nie wieder tun. Aber dann habe ich viele Jahre im Christlichen Zentrum Frankfurt als Kinder-, Jugend- und Lobpreispastor gearbeitet, habe das Lobpreisteam der Move Church in Wiesbaden aufgebaut und an vielen anderen Orten. Und dann hat sich wieder alles verändert und plötzlich war ich im apostolischen Reisedienst und habe nur noch ganz selten in den letzten 18 Jahren Lobpreis gemacht. Aber die Liebe dazu ist geblieben. Deswegen freue ich mich so sehr, dass ich das heute mal wieder machen kann. Und weil ich nur heute Musik mache mit euch im Gottesdienst, habe ich mir gedacht, an so einem wunderbaren Sonntag, wenn ich schon mal in Funktion singe, da kann sich die frohmachende Botschaft der Predigt, also das Evangelium, doch auch nur um das Thema Musik, Singen, Lobpreis drehen. Und wir haben ja eben auch schon in dem Psalm gesehen, vieles dreht sich heute um das Thema Musik, Lobpreis und was das für uns bewirken kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. So, was ist das eigentlich mit dem Singen bei den Christen? Da geht ja nichts ohne Singen. Nicht mal eine kleine Kaffeetasse kann man spülen oder trinken, ja, ohne dass gesungen werden muss. Selbst ein Wortgottesdienst bei den katholischen Geschwistern heißt nicht, dass es nur Worte gibt und keine Musik, sondern nur, dass zu der Musik eben noch eine ganze Menge an gesprochenen Worten dazukommt. Bei Plinius dem Jüngeren, ca. 61 bis 115 nach Christus, habe ich dann ein schönes Zitat gefunden, dass diese Beobachtung, dass bei den Christen gar nichts ohne Singen geht, schon seit den Urchristen bestimmend für das Bild der Christen in der Welt ist. Plinius schreibt einen Brief an den Kaiser Trajan und beschreibt ihm die Christen so: Die versammeln sich früh am Morgen am Wasser und singen Christus als ihrem Gott Lieder. Das fand ich doch eine sehr schöne Beschreibung von Christen. Das findet man übrigens öfters, dass in der alten Zeit die Christen vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit und ihre Musik bekannt waren. Und das ragt dann bis in die heutige Zeit auch, dass eben im Kirchenjahr sogar ein ganz eigener Sonntag für das Singen und Musizieren existiert, nämlich der Sonntag Kantate. Das ist immer der vierte Sonntag nach Ostern, also dieses Jahr war er am 7. Mai, nächstes Jahr wird es der 28. April sein. Und an diesem Sonntag Kantate geht es dann um die singende Antwort der Gemeinde auf Gottes Taten, also um den Lobpreis. Aber man sollte das natürlich nicht nur an einem besonderen Tag tun und an einem besonderen Tag darüber nachdenken, denn die Musik ist nicht einfach nur schmückendes Beiwerk des Gottesdienstes, sondern Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Lebens. Und um das deutlich zu machen, habe ich damals zum Beispiel im Christlichen Zentrum Frankfurt darauf gedrungen und mir das sozusagen erkämpft, dass ich Lobpreispastor heißen durfte und nicht nur Lobpreisleiter. Mir ging es darum, deutlich zu machen, dass auch die Aufgabe der Musiker eine pastorale Aufgabe ist und nicht einfach nur, naja, die haben ein bisschen geübt zu Hause, haben ein paar Lieder vorbereitet und die spielen sie halt, sondern das ist ein wichtiger, wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes. Das lobpreisende Lied, das kann nicht nur die Herzen fröhlich machen, sondern es kann auch Türen aufschließen, neue Perspektiven eröffnen. Das Klagelied, na, haben wir ja wenige eigentlich, ne, aber sollten wir viel öfter tun. Das Klagelied hilft nicht nur, Not und Sorgen abzulegen, sondern vermag auch neue Hoffnung zu geben. Der Liederschatz der Kirche Jesu Christi in der Welt ist so unermesslich groß wie ihre Theologie. Und bei all dem ist es gut, dass das Gesangbuch des jüdischen Volkes, der Psalter, darin eine wichtige Rolle spielt, wie wir eben ja in dem Video gesehen haben. Denn die Psalmen sprechen, wie nur wenige andere Lieder, tief aus dem Herzen des Beters in seine Beziehung zum allmächtigen und allerbarmenden Gott. Ich habe die Predigt heute Lobpreis ist gesund genannt. Denn es gab mal eine Studie, der Musikhochschule in Frankfurt, die festgestellt hat, dass Singen sogar die Abwehrkräfte stärkt. Und das passt ja auch zum herbstlichen Wetter. Wer viel singt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit. Er schützt sich vor Erkältungen und stärkt sein Immunsystem, entdeckten die Wissenschaftler des Instituts für Musikpädagogik der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Die Forscher untersuchten da, Achtung, die Speichelproben der Mitglieder eines Kirchenchors. Und nach der Chorprobe war die Anzahl der Immunglobuline A, die in den Schleimhäuten sitzen und Krankheitserreger bekämpfen, stark angestiegen. Wenn die Chormitglieder dagegen die Musik nur vom Band sich anhörten, blieb die Anzahl der Antikörper unverändert. Und schon 10 bis 15 Minuten Singen und Trällern reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System auf Trab zu bringen. Die Atmung intensiviert sich, der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt. Und ich habe mal so nachgerechnet, wir übertreffen das ja in fast jedem Gottesdienst, indem wir im Durchschnitt circa 18 Minuten miteinander singen. Also wenn wir eins zu Beginn, eins zum Schluss und vier in der Mitte singen, kommen wir ungefähr auf 18 Minuten. Also wunderbar, wir sind total gesund. Wer singt, ist gesünder als die, die nicht singen. Allein dafür würde sich das Singen schon lohnen. Und zwar jeden Tag, denn wer will schon nur am Sonntag gesund sein? Vielleicht sollten wir ja mit diesen Erkenntnissen aus dieser und anderen Studien unsere Besuchsdienste auch noch mal neu strukturieren. Wir könnten doch zum Beispiel die Kranken zu zweit oder zu dritt zu Hause oder im Krankenhaus besuchen und mit ihnen zusammen singen. Das würde ihnen und uns gut tun. Und zwar eine Viertelstunde lang immer, ne? Ich sage euch, zu meinen erhebendsten Erinnerungen diesbezüglich gehören auf alle Fälle der Lobpreis mit einem lieben Bruder und Lobpreisfreund 2 Tage vor seinem Tod zu Hause. Und er wusste, dass er sterben wird. Und wir haben zusammen Gott angebetet. Oder auch das lobpreisende gemeinsame Singen mit meiner lieben Freundin Edith Schreiter auf ihrem Sterbebett im Krankenhaus. Das sind ganz besondere Momente, die du nicht kennen kannst, wenn du es nicht tust. Aber wenn du es tust, dann wirst auch du diese Erinnerungen haben. Probier es also einfach mal aus. Denk immer dran, 10 bis 15 Minuten. Und mit all diesen wunderbaren Informationen, jedenfalls hatte dieses Thema Lobpreis ist gesund, dann in mir Wurzeln geschlagen und ich habe mich mal auf den Weg gemacht, was es da noch sonst alles für wunderbare Informationen gibt. Und so meine erste Frage, mit der ich gestartet bin, war natürlich, wo taucht das Singen eigentlich zum ersten Mal in der Bibel auf? Und dabei habe ich etwas Erstaunliches bemerkt. Im ganzen ersten Buch Mose gibt es keine Lieder. Es wird nicht gesungen, beziehungsweise es wird nicht davon berichtet. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Es gibt kein Singen in der Bibel bis zum Auszug der hebräischen Sklaven aus Ägypten. Erst als die befreiten Sklaven am anderen Ufer des Schilfmeers stehen und beobachtet haben, dass ihre Feinde vernichtet wurden und dass sie endgültig frei sind, da bricht der Jubel sich in einem Lied Bahn. Und da heißt es in 2. Mose 15, im Vers 20, die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand, auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Mirjam sang ihnen vor, singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Und das finde ich so schön, dass die Bibel davon berichtet, dass Frauen diese wunderbare Sache mit dem Singen in der Gemeinde angefangen haben. Mirjam singt das erste Lied der Bibel und sie gibt damit den Ton vor, mit dem Gottes Volk auch in Zukunft singen wird. Und so singen ihr dann auch die Männer hinterher. Was in der Schriftform aber im Kapitel 15 patriarchalisch im Vers 1 so aufgeschrieben worden ist, damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zu Ehren des Herrn. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr hat mir Kraft gegeben und mich froh gemacht. Nun kann ich wieder singen. Er hat mich gerettet. Inhaltlich stimmt, aber es waren zuerst die Frauen, die den Ursprung des Singens in der Gemeinde gestartet haben. So, das Volk Israel singt also, wenn es Befreiung erlebt. Das ist die Reaktion auf eine Gottesbegegnung. Es kanalisiert die Gefühle, die beim Erleben von Gottes Taten entstehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn es nach der Befreiung der Geiseln in Gaza wieder so sein wird in Israel. Das Volk Israel war damals der Sklaverei in Ägypten entkommen in die Freiheit. Die Feinde Israels konnten nicht triumphieren. Dass das Singen hier zum ersten Mal in 2. Mose 15 in der Bibel vorkommt, ist nicht weiter verwunderlich, denn mit der Befreiung Israels aus Ägypten beginnt auch die Geschichte des Wortes Gottes. Soweit wir erkennen können, sind das die ältesten Worte in der Bibel, etwa aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Und mit dieser Ursprungsgeschichte, dass also mit der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten alles losgeht, wird auch deutlich, dass es schon immer viele Menschen gab, die Israel vernichten wollten, auslöschen, ins Meer treiben oder was auch immer wollten. Israel hat durch die ganze Geschichte hinweg immer unglaublich viel erlitten von den sie umgebenden Feinden. Aber am Ende waren sie immer siegreich. Und trotzdem haben sie auch immer wieder im Stimmungsbild der öffentlichen Meinung der Welt verloren. Das war früher genauso wie auch heute. Die Reihenfolge ist immer so, Israel wird ganz lange angefeindet. Dann wird Israel angegriffen. Und dann wehrt Israel sich. Und schon wird ihnen gesagt, ja, Moment mal, so geht das ja doch nicht. Ihr dürft euch nur ganz sanft und minimal wehren. Und am Ende werden die Bilder und Erzählungen umgedreht und Israel steht plötzlich als Täter da, obwohl sie doch diejenigen sind, die angegriffen wurden. Das ist also seit dem ersten Lobpreis Israels so. Und es ist gut, dass Israel an ihren Liedern festhalten, dass die Israeliten an ihren Liedern festhalten, die die wahren Geschichten von den Befreiungen durch Gott erzählen. Und so auch das zweite Lied, von dem uns in der Bibel berichtet wird, ist wieder ein Befreiungslied, das Deborah und Barak in Richter 5 singen. Nachdem Gott die Israeliten wieder einmal vor einer drohenden Gefangenschaft gerettet hatte und Jael, dem Heerführer Sisera, zum Schluss noch den Zeltpflock durch die Schläfe gehämmert hatte, was in der Presse bestimmt nicht gut angekommen ist. Beim Lobpreisliedersingen geht es also um eine Reaktion auf eine Tat Gottes. Das Erleben dieser Tat berührt unsere Seele und bringt etwas in uns zum Klingen, das heraus muss. Aber das Volk Gottes konnte im Alten Testament noch nicht unter allen Umständen singen. Im Alten Testament konnte man zum Beispiel noch nicht in Gefangenschaft singen. Im Psalm 137 wird die babylonische Gefangenschaft mit den folgenden Worten geschildert: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Lande? Auch im Totenreich gab es im Alten Testament keinen Lobgesang. Wie es im Psalm 115 heißt, die Toten werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Oder Jesaja 38, denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Dass wir, die Gemeinde des Neuen Bundes, dass wir unter allen Umständen singen können, ist etwas grundlegend Neues, das Jesus uns geschenkt hat. Mit der Auferstehung Jesu tritt dieses Neue ein. Jesus ist nach seiner Kreuzigung in die unterirdischen Tunnel des Totenreichs eingebrochen, um die Gefangenen dort freizulassen. Und ab diesem Ereignis, ab dieser ultimativen Befreiung, heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied und das immer und überall. Die Totenwelt wurde mit Licht überflutet und die Auferstandenen stimmten einen Lobgesang an. Und dieses Geschehen wird uns im Neuen Testament zum Beispiel in der Befreiung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis in Philippi widerspiegelnd erzählt. Diese Geschichte spiegelt den Abstieg Christi in das Totenreich wider. Im Gefängnis waren Paulus und Silas in totaler Dunkelheit, wie die Toten im Totenreich. Und was machten sie? sie sangen. Die Befreiung wurde dann um Mitternacht eingeleitet, alle Türen wurden aufgebrochen und von allen fielen die Fesseln ab. Grundsätzlich, alle Gefangenen wurden freigesetzt und Licht drang in die Finsternis ein. Als Folge des Gesangs, als Folge des Lobpreises. Und hier ist der Unterschied zu der Zeit vor der Auferstehung Christi. Vorher war das Volk Israel nicht in der Lage, Gott in der Gefangenschaft zu loben. Im Exil gab es keinen Lobgesang. Gefangene und Tote lobten Gott nicht. Das ist die ursprüngliche Botschaft des Alten Testaments. Aber seit der Auferstehung Christi gibt es keine Einschränkung mehr. Gott wird überall gelobt, auch in der tiefsten Finsternis und auch in den schlimmsten Gefängnissen, weil alle Menschen grundsätzlich befreit worden sind durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und wenn es nur etwas gibt, was nur wirklich tausendfach dokumentiert worden ist, dann ist es eben diese Eigenart von Christen, dass sie im Gefängnis Gott Loblieder singen, in jeder Dunkelheit ihr Loblied erklingen lassen. Das Singen der Christen hängt also nicht mehr von der äußeren Situation ab. Wir können zwar nicht bestimmen, wie es uns geht und was uns passiert und wie wir uns fühlen, aber wir können bestimmen, was wir mit unseren Stimmbändern anfangen. Singen ist manchmal eben auch einfach eine Willensentscheidung. Gegen die eigene Lustlosigkeit, aber vor allem auch gegen die äußeren Umstände. Singen bezeugt die österliche Befreiung, die Jesus Christus für uns verwirklicht hat. Ein Gefangener und ein Toter können tatsächlich nicht so gut singen. Die Unfähigkeit, Gott zu loben, ist Zeichen einer tödlichen Gefangenschaft. Wer aber zu Jesus gehört, ist grundsätzlich kein Gefangener und kein Toter mehr, sondern er ist frei und lebendig. Unsere Loblieder im Gottesdienst sind also in Wahrheit Freiheitslieder, die von der Befreiung aus der Knechtschaft von Tod und Krankheit singen. Musik befreit uns in eine andere Welt, in die himmlischen Realitäten, weil Gottes Gegenwart dort erfahrbar ist und dann bis in diese Realität hineinwirkt. Und so hat schon Friedrich Nietzsche festgestellt, man muss ja auch mal die guten Zitate von ihm bringen, ohne die Musik ist das Leben eine Lüge. Und der jüdische Philosoph Ernst Bloch hat gesagt, in der Harmonie der Töne kommt die himmlische Ewigkeit schon hinein in die irdische Zeit. Und das kommt daher, weil sich in unserem gemeinsamen Singen eben die Gegenwart Gottes manifestiert. Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er ist zwar auch schon vorher da, auch während dem Predigen zum Beispiel und so, aber wenn wir singen, wenn sich unsere Stimmen vereinen, dann wird seine Gegenwart erfahrbar, spürbar erfahrbar. Dann wohnt er mitten unter uns, dann setzt er sich sozusagen zu uns auf die Couch unseres Lebens. Und was macht er dann da? Er regiert. Und wenn Gott regiert, das heißt, dann verbindet er Herzen miteinander, er lässt seinen Leib zusammenrücken, er lässt die Hesekiel 37 Vision von den Totengebeinen wahr werden, er lässt sein Leben durch seinen Leib pulsieren nach dem Rebe-Weinstock-Prinzip. Er übt seine Herrschaft aus, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht. Er beauftragt, er befähigt, er stellt wieder her und er zieht Menschen, die ihn noch nicht kennen, an sein Herz und noch vieles andere mehr. Clemens von Alexandrien, der hat so zwischen 150 und 215 gelebt, der hat schon damals gesagt, wenn auch du in den Chor der Engel aufgenommen sein willst, dann singe mit der Kirche. Wenn du in den Chor der Engel aufgenommen sein willst, dann sing mit der Kirche. Das Singen der Gemeinde hat eben auch eine evangelistische Komponente. Musik erreicht nämlich Tiefenschichten, die dem Wort nicht zugänglich sind. Deswegen ist die Musik, das Singen, dem Glauben, dem Vertrauen so nahe. Martin Luther hat es mal gesagt, wenn sie es nicht singen, glauben sie es nicht. Deswegen haben die so unglaublich viele Lieder produziert in der Reformation. Und da ist es auch völlig egal, ob das Lieder mit viel Text oder mit wenig Text sind. wichtig ist, nicht nur die Außenseite des Singens wahrzunehmen, also den Inhalt und den Text, die Musik, das Arrangement und so weiter, sondern auch und gerade die Erlebnisebene und zu fragen, was das Singen in mir und mit mir macht. Ja, ich mag Lieder mit viel Text. Lieder mit viel Text haben viel für sich, weil sie die Botschaft transportieren. Aber wir singen sie ja doch so selten in voller Länge. Ja, wusstet ihr, dass Paul Gerhardt ein Osterlied geschrieben hat mit 34 Strophen? 34 Strophen. Ja? Aber das ist in keinem einzigen Kirchengesangbuch abgedruckt. Ich würde gerne mal ein Lied von Paul Gerhardt mit euch zusammen ganz singen. So vielleicht im nächsten Sommer oder schon im April zur Kantate. Geh aus, mein Herz, ein geistliches Sommerlied, alle 15 Strophen. Aber selbst von den 15 Strophen sind in den meisten Kirchengesangbüchern nur 11 abgedruckt. Und dann müsst ihr mal schauen, wie sich das anfühlt, was dabei mit uns passiert. Nur mal so, um es zu sehen, das wäre doch mal ein Ding. Wenn ich so in Landeskirchen, da wird ja immer angedeutet, welche Lieder gesungen werden. Ja, wenn die Leute reinkamen und die sahen vorne nur ein einziges Lied und dann immer so Strophen 7 bis 9 und 13 bis 15, dann wussten, ah, der Micky ist wieder mal da, der will nur ein Lied mit uns singen. Ja. Aber das ist doch ein Ding. Aber natürlich auch, wird ja dann umgekehrt immer gesagt, ja, und so wenig Texte, da wird ja gar nichts transportiert. Auch Lieder mit ganz wenig Text, die kann man länger als zweimal singen. Reinhard Bonke hat mir mal, als wir zusammen Kaffee getrunken haben, eine Geschichte von einem solchen kurzen Lied erzählt. Da hatten sich in Afrika auf einem Feld Tausende von Menschen versammelt und nicht alle von denen waren bekehrte Christen. Und dann haben sie stundenlang nur ein einziges Lied gesungen mit folgendem Text: Kennst du meinen Jesus? Ja, ich kenne ihn. Und als sie nach ein paar Stunden aufgehört haben, dieses Lied zu singen, waren alle Menschen in der Menge bekehrt. Ohne Predigt, ohne Gebet, nur durch die Gegenwart Gottes, die ihre Herzen während des Singens berührt und gezogen hat. Und ich liebe diese Geschichte, ja, und singe auch so gerne kurze Lieder, weil viel passieren kann, wenn Gottes Gegenwart kommt. Nicht, weil das Lied so toll ist oder die Musiker, sondern weil Gottes Gegenwart dann in unserer Mitte wohnt. Und das hat Martin Luther wieder mal ja auch schon seinen Gemeinden immer wieder gesagt. Er sagt, Musik macht die Seelen fröhlich und verjagt den Teufel. Wie geht das eigentlich? Also im Lexikon heißt es, Musik ist die organisierte Form von Schallereignissen. So, und wenn diese Schallereignisse auf unsere Körper treffen, dann hat das eine Wirkung. Wenn wir Töne also in einer bestimmten Reihenfolge und in einem bestimmten Rhythmus hören, dann erzeugt das bei uns Gefühle. Und wenn wir dieses Gefühl schön finden, dann versuchen wir diese Tonfolge selbst mit unseren Stimmbändern nachzumachen. Und so können wir das gute Gefühl jederzeit produzieren und unseren Körper mit den Tonschwingungen beeinflussen. Die moderne Forschung hat diese gemütsaufhellende Wirkung des Singens in mehreren Untersuchungen immer wieder nachgewiesen. Schon nach 30 Minuten Singen produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von Beta-Endorphin, Serotonin und Noradrenalin. Und Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol werden praktischerweise gleich mit abgebaut. Also da sind wir natürlich im Gottesdienst noch nicht ganz angelangt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir in der Regel nur auf 18 Minuten singen im Gottesdienst kommen, also könnten wir noch zulegen. Also mit dieser Information im Hinterkopf machen doch dann auch wieder ausufernde charismatische Lobpreis-Events wieder mal mehr Sinn. In manchen Fällen wirkt Singen sogar wie ein Antidepressivum, meint der Musiktherapeut Wolfgang Bossinger. Ich habe immer wieder erlebt, sagt er, dass es Menschen mit seelischen Problemen sehr helfen kann, wenn sie in der Gruppe singen. Okay, das wird uns ja schon im Alten Testament berichtet, dass Musik Depressionen heilen kann, oder? David befreit König Saul mit seinem Gesang und durch das Spiel seiner Harfe von dessen depressiven Gedanken und Grübeleien. Besingen oder betönen nennt das die Berliner Ärztin und Gesangstherapeutin Karin Winien, hat eine eigene Methode daraus gemacht, bei der die Klienten oder Teilnehmer von Kursen in entspannter Haltung in der Mitte des Raumes liegen. Die restlichen Teilnehmer stehen im Kreis drumherum und summen, tönen und singen dann minutenlang auf die Liegenden ein. Und sie sagt, sie hat schon viele positive Erfahrungen gemacht. Kopfschmerzen verschwinden, unterdrückte Erinnerungen kommen hoch und der Energielevel erhöht sich. Ist aber doch ein alter Hut. Miriam und Mose wussten das schon lange. Paulus und Silas wussten das auch. Paul Gerhardt wusste das. Und auch die ganzen Kirchenjazzer wussten das, die die Musik der afrikanischen Negersklaven in Amerika weitergespielt und entwickelt haben. Gerade in der Musik der People of Color, wie man ja jetzt sagt, drückt sich die Wirksamkeit der Befreiung Gottes in und unter allen Umständen aus. Im Gospel, im Jazz und im Blues. Singen und Musik machen, weil und trotzdem das Leben schwer und oft ungerecht ist. Musik ist dann in solchen Umständen viel mehr als nur fröhliche Unterhaltung oder Zeitvertreib. Musik hilft, anders und neu mit dem Leben umzugehen. Musik verbindet, Musik überwindet Grenzen. Und es wird erzählt in der Geschichte des Jazz, dass Musik das erste war, was Schwarze und Weiße in Memphis gemeinsam in der Öffentlichkeit machen konnten. Musik wurde dabei erlebt als eine Kraft, die Hautfarben, Stammbäume, Bildungshintergründe überwindet. Freiheit, Gleichheit, Zugehörigkeit. Ich denke immer, vielleicht sind es gerade Jazz und Blues, die das besonders ausdrücken. Da werden die Gefühle nicht versteckt, sondern ausgedrückt. Das Leid der Welt wird nicht verschwiegen, sondern in Worte und Töne gepackt und so in die Welt gesungen. Im Jazz und im Blues erleben wir es ganz besonders. Vertraute Klänge werden unterbrochen. Unordnung bricht ein in die oberflächliche Ordnung. So ist das Leben. Und in dieser Musik spiegelt sich das Leben wieder. In all seinen Facetten. Klage und Leid, Hoffnung, Jubel und Fröhlichkeit. Alles, was das Leben eben ausmacht. Ja, unsere Seele will Gott singen. Und das Singen in und unter allen Umständen neu lernen, das muss uns ein unglaubliches Anliegen sein, weil, wie der Musikwissenschaftler Karl Adamek das mal formuliert hat, die Seelen verstummen, wenn das Singen bedroht ist. Lassen wir uns also auf die Töne ein, die aus unserer Seele heraus wollen, mit Dankbarkeit und zum Lob Gottes. Und dann wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass wir in vollem Umfang erleben werden, wie Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, wie er sich mit seiner Gegenwart auf uns als singende Gemeinde niederlässt, so wie es in 2. Chroniker 5, Vers 12 erzählt wird. Und als die Leviten, die Sänger waren, also die Leviten sind ja Sänger und Lobpreiser, ne? Und wenn jemandem die Leviten gelesen werden, dann heißt es eigentlich, dass man ihn segnet, ihm was Positives sagt und nicht so, wie wir das immer verwenden. Also als die Leviten die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und ihre Brüder in Byssus gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Also in Wirklichkeit steht da, die Schofare bliesen. Und ein Schofar, das hat keinen angenehmen Klang, kann ich euch sagen. Und wenn 120 Dinger davon auf einmal blasen, das ist ein ohrenbetäubender Lärm. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das ist doch eine Hoffnung. Da wollen wir hin mit unserem Singen. Also ich würde das gerne mal erleben. Dazu sage ich Amen. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht, das von dieser Hoffnung und diesem Vertrauen spricht. Ich wechsle jetzt das Mikro, Moment.
Ein Lied, das